Ich sitze jetzt hier zusammen mit Professor Norbert Diekmann. Wie wirkt denn der Prozess bisher auf Sie?
Vielleicht soll ich mit einer Eingangsbemerkung starten. Also ich bin nicht Jurist, sondern Kaufmann. Und ich muss schon sagen, als Kaufmann, dass mich doch das Detailvorgehen des Gerichtes sehr überzeugt, alle Zusammenhänge sehr detailliert zu hinterfragen, aufzuarbeiten. Insgesamt bin ich überrascht doch über die Aussagen des Zeugen Schack, der die Credit Application in London geschrieben haben soll, in welchem Umfeld dieser Kreditantrag entstanden ist.
Was ist da für Sie überraschend?
Für mich ist überraschend eigentlich die Arbeitsteilung. Soll heißen, dass in einem Kreditantrag Kosten- und Nutzenschätzungen offensichtlich von anderen Abteilungen gekommen sind. Überraschend für mich auch, dass offensichtlich der Ersteller der Kreditvorlage in die Verhandlungen mit der Bank BNP unwesentlich beteiligt war.
Woran könnte denn das liegen, dass Mark Schack, der erste Zeuge im Prozess, da nicht involviert war, auch nicht in solchen Gesprächen?
Das ist für mich schwierig zu beurteilen. Vielleicht muss man sagen, dass damals die Transaktionen von einem kleinen Kreis von Brokern, von Händlern abgeschlossen worden sind. Und hier im Prozess ist ja auch immer wieder der Name Marty Sanchez gefallen, der offensichtlich als Händler, als Niederlassungsleiter London relativ alleine die Gespräche mit den Kollegen von BNP Paribas geführt hat.
Er war Niederlassungsleiter, das ist ja seine Aufgabe dann, das zu machen.
Richtig, richtig. Aber wenn Sie etwas mehr zur Person von Marty Sanchez wissen, wissen Sie, dass er in 4 Sprachen fließend ist. Das heißt, wenn Verhandlungen mit BNP Paribas zu führen sind, denke ich, hatte Marty Sanchez den Riesenvorteil, dass er auch Französisch sprach. Ich weiß nicht, ob das bei allen Kollegen der HSH Nordbank damals so der Fall war. Insofern denke ich, war er eigentlich schon die richtige Person, diese Verhandlungen zu führen. Aber dass er immerhin um 400 Millionen ging, denke ich, hätte man auch mit einer größeren Delegation diese Gespräche führen können.
Und derjenige, der die Credit Application erstellt, der Kreditantrag, der hätte auch dabei sein müssen, der Herr Schack?
Ich denke schon, ja.
Was ist denn das Besondere an dem Zeugen Mark Schack, der ja der als erster Zeuge aussagt? Wie wirkt er auf Sie und wie ordnen Sie das ein, was er sagt?
Also für mich macht Herr Schack einen sehr kompetenten Eindruck. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie souverän er die Fragen beantwortet, auch wie souverän er die Fragen der Staatsanwaltschaft beantwortet. Und für, ich denke, Beobachter, die die RWA-Entlastungstransaktion seit längerer Zeit verfolgen, kommen durchaus doch interessante neue Aspekte dazu, die der Schack auf der Arbeitsebene selber als Erfahrung gesammelt hat.
Zum Beispiel?
Für mich ist eigentlich das Besondere, dass offensichtlich das vom Vorstand, von den Eigentümern vorgegeben worden ist, bestimmte Entlastungstransaktionen durchzuführen. Und Herr Schack bringt eben jetzt diese genauen Aspekte, wie das auf der Arbeitsebene dann weiterverfolgt worden ist. Nicht einfach nur Kauf eines CDOs, sondern wie das dann auch mit den ganzen Liquiditätsfazilitäten gelaufen ist. Er weiß auch sehr genau zu beschreiben, wie, ich sag einfach mal, Zweckgesellschaften, Special Purpose Vehicles in Offshore-Steuerplätzen eingebunden worden sind. Das ist für mich auch ein ganz interessanter Aspekt nochmal, den man vielleicht auch nochmal wesentlich verdeutlichen muss, wieso dort eine Steueroase gewählt wurde, um eine RWA-Entlastungstransaktion auf den Weg zu bringen, die nach deutschem Recht zulässig ist.
Was ist denn das Neue, was Sie bisher erfahren haben?
Also das Neue, das sehr, sehr Spannende für mich ist eben, dass ich gehört habe, dass Omega 55 im Sommer von BNP Paribas vorgestellt worden ist und dass dann überraschenderweise dieses Geschäft nicht weiterverfolgt wurde, sondern man ein Geschäft namens Ruby mit Lehman Brothers weiterverfolgt hat und das offensichtlich über einen längeren Zeitraum. Und wie der Zeuge Schack gesagt hat, dass dieses Geschäft dann Ende November geplatzt ist und man dann, ich hätte bald gesagt, vorsichtig formuliert als Verlegenheitslösung, wieder auf Omega 55 zurückgegriffen hat und dann, ich glaube, so hat der Zeuge Schack das gesagt, wirklich sich doch einem größeren Zeitdruck ausgesetzt sah. Das ist für mich wirklich eine spannende Information, die ich so noch nicht gehört habe. man muss sich wirklich mal vor Augen führen, dass wir hier über eine Transaktion mit einem Riesenvolumen von 2,4 Milliarden reden. Also 2,4 Milliarden quasi auf der technischen und auf der Kompetenzebene in einem Monat abzuarbeiten, das finde ich schon doch mehr als bemerkenswert und ich würde es mal vorsichtig formulieren, ein bisschen grenzwertig.
Herr Diekmann, der Prozess strotzt vor Fachworten, vor kompliziert gestellten Fragen, vor Zusammenhängen, die nicht ganz klar sind, auch nicht klar gemacht werden. Verstehen Sie alles, was da gesagt wird?
Ehrlich gesagt, nein. Es ist deshalb auch ein bisschen schwierig, weil teilweise Unterlagen verlesen werden in deutscher, in englischer Sprache, die man als Zuhörer vorher so noch nie gesehen hat. Und dann relativ zügig auf einen Absatz bezogen eine Frage gestellt wird. Ich würde mir eigentlich wünschen, da dieser Prozess ja bewusst die Öffentlichkeit zulässt, würde ich mir eigentlich wünschen, dass auf so einem Whiteboard mal die Struktur eines Geschäftes abgebildet wird, dass man mal ein bisschen besser die Verbindungen erkennen kann. Ich denke, das wäre für das Verständnis der Öffentlichkeit notwendig. Für den Prozess als Ganzes könnte ich mir vorstellen, der Mensch denkt ja auch ein bisschen visuell, dass das auch den ganzen, die Qualität, Prozessqualität, vorsichtig formuliert, noch ein bisschen verbessern könnte.
Sie beobachten den Prozess. Warum machen Sie das? Es ist ja ein langes Verfahren, es ist ein schwieriges Verfahren. Was interessiert Sie daran?
Ich darf sagen, dass ich in meiner Forschungsdisziplin mich insbesondere mit dem öffentlich-rechtlichen Bankensektor auseinandersetze. Das heißt Stichwort Zukunft der Sparkassen, Zukunft der Landesbanken in Deutschland. Darüber auch schon etliche Publikationen verfasst habe. Zur Vorbereitung und wissenschaftlichen Auswertung dieser Publikationen habe ich auch an vielen Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sowohl in Hamburg als auch in Kiel teilgenommen. Insofern ist dies jetzt eigentlich die logische Fortsetzung, sag ich mal so ein bisschen, weitergehende Informationen zu bekommen, wobei ich eigentlich sagen möchte, vielleicht auch nochmal eine grundsätzliche Einschätzung. Es war ja sehr lobenswert, in Hamburg und in Kiel einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten und die politischen Verantwortlichkeiten zu klären. Aber wie wir ja gesehen haben, sind diese Ausschüsse an ihre Grenzen gestoßen, was die Informationsbeschaffung, die Herausgabe der Akten durch die Bank anbetrifft. Wie Sie wissen, ist in Amerika das anders gelaufen, die Aufarbeitung der Finanzkrise. Da ist gleich der Generalstaatsanwalt beauftragt worden. Und ich stelle jetzt bei uns hier in Deutschland fest, dass in diesem Prozess man das ähnlich beurteilen kann, nämlich dass die Detailebene dadurch, dass es jetzt vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft verfolgt wurde, auf einmal viel größer ist. Das heißt, wenn Sie sich die Abschlussberichte der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse ansehen, denke ich, sind schon sehr weitgehende Bewertungen, Untersuchungen haben dort stattgefunden. Aber ich denke, gerade bei so einer Transaktion wie Omega 55 geht es eigentlich gar nicht anders, als so wie es das Gericht macht, bis auf E-Mail-Ebene runter, sich das im Detail anzugucken.
Sie haben extra für den Prozess Ihren Urlaub unterbrochen, haben Sie mir erzählt.
Richtig.
Werden Sie bis zum Ende aushalten?
Ich denke schon.
Sie hatten dem Abendblatt gesagt, dass dieser Prozess Geschichte schreiben wird, Bankgeschichte. Können Sie noch mal erklären, warum genau und worin das geschichtsträchtige Moment liegt?
Also ich denke, das geschichtsträchtige Moment liegt darin, dass einerseits in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, so noch nie passiert, ein gesamter Bankvorstand angeklagt worden ist und sich wegen Untreue verantworten muss. Ich denke, das ist schon einmalig in der Geschichte. Aber ich denke und ich glaube auch deshalb beobachtet die Branche das so sorgfältig, die Art und Weise, wo sind jetzt eigentlich die Grenzen? Welche Risiken darf ein Vorstand einer Bank billigend in Kauf nehmen und wo ist da die Grenze? Ich denke schon, dass gerade bei diesen ganzen komplexen Strukturen auf den internationalen Finanzmärkten dieser Prozess hier vielleicht bestimmte Rahmenbedingungen auch vorgeben könnte, was so im Rahmen, wie soll ich sagen, einer normalen Geschäftstätigkeit einer Landesbank zulässig ist, was nicht. Insbesondere erhoffe ich mir, was aber bisher noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, wie war eigentlich die Rolle der Bankenaufsicht 2007? Das ist meines Wissens bisher noch nicht abschließend geklärt, welche Meldungen an die BaFin abgegeben wurden. Wir hören gerade auch in diesem Prozess, in den ersten Prozesstagen, dass sogar Lehman Brothers oder auch BNP die Hassan Nordbank gedrängt haben soll, das Geschäft weitergehend mit der BaFin abzuklären. Da wird natürlich spannend sein, herauszukommen, ist man da zu langsam vorangegangen, hat man zu wenig Informationen weitergeleitet, wie hat dann die BaFin reagiert? Also ich hoffe mir da nochmal wieder ganz spannende Erkenntnisse.